Die Freiheitsstatue von New York ist eines der bekanntesten Baudenkmäler der Welt. Sie war ein Geschenk Frankreichs an das amerikanische Volk, erschaffen von dem Elsässer Frédéric Auguste Bartholdi. 20 Jahre lang hat er an der Freiheitsstatue gearbeitet. Sie wurde zum Symbol der Hoffnung und zur nationalen Ikone der USA.
Die Freiheitsstatue im Hafen von New York City. Ihr wurden Sonette, Hymnen und ein ganzes Musical gewidmet. Aber auch politische Lieder, wie hier 1975 von der Little River Band. Der Liedtext von Statue of Liberty lautet:
Gib mir deine Hungrigen, gib mir deine Müden, gib mir deine Obdachlosen, gib mir deine Wanderer, Freiheitsstatue, die du im Hafen stehst. Das ist Amerika. Wir geben uns etwas mehr Mühe.
Meine Amerikanerin, so nannte sie ihr Schöpfer, der französische Bildhauer Frédéric Auguste Bartholdi. Doch welche Nationalität hat sie? Natürlich ist sie die Amerikanerin schlechthin und gleichzeitig auch eine Französin. In Frankreich geboren und geschmiedet und mit dem Schiff über den Atlantik emigriert. Oder hat sie jede Art von Nationalität hinter sich gelassen? Ist weit mehr als eine bloße Statue und weit mehr als die Repräsentantin einer Nation.
Als ich über die Entstehung der Freiheitsstatue geforscht habe, hat mich ein Zitat von ihrem Schöpfer Bartholdi zutiefst bewegt. Er glaubte, die monumentale Statue sei für die Ewigkeit. Sie könnte selbst dann weiter bestehen, wenn es Demokratie und Freiheit in den Vereinigten Staaten nicht mehr gäbe. Wenn dunkle Zeiten kämen, in denen die Freiheit am Verschwinden ist, dann würden wir immer noch zu ihr als Symbol aufblicken können.
Sagt die New Yorker Journalistin Elizabeth Mitchell, die über die Entstehungsgeschichte der Freiheitsstatue ein Buch geschrieben hat. Liberty's Torch, zu Deutsch die Fackel der Freiheit. Symbol eines Menschheitstraums, eine der großen Ikonen der modernen Welt.
Die Freiheitsstatue konnte in so vielen Kulturen einen wichtigen Platz einnehmen, da sie über Jahrzehnte all die Frauen, Männer und Kinder empfangen hat, die in die USA emigriert sind. Mit dem Boot sind sie an der Statue vorbeigefahren, ehe sie nach Ellis Island gebracht wurden. All die Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, die Kriege überlebt haben, die verzweifelt, auch traumatisiert waren. Sie kommen hier an und sehen als erstes ein Symbol der Freiheit und der Hoffnung. Das ist der Grundpfeiler für die Macht ihrer Wirkung.
Als sie im Oktober 1886 enthüllt wird, ist die Freiheitsstatue das höchste Bauwerk auf dem amerikanischen Kontinent. Mit Sockel 93 Meter. Natürlich kann sie an reiner Höhe mit den Wolkenkratzern, die nach ihr in Manhattan in den Himmel schießen, nicht mithalten. Dennoch bleibt sie unter den Monumenten dieser Welt eine Klasse für sich. Ihre Entstehungsgeschichte war aber ein äußerst steiniger Weg.
Wenn ich die Statue besuche, bin ich immer wieder erstaunt, dass es sie nur gibt, weil ein Künstler hartnäckig seiner Vision gefolgt ist.
Frédéric Auguste Bartholdi, geboren am 2. August 1834 in Colmar im Elsass, nahe der deutschen Grenze. Die Familie ist wohlhabend, doch nach dem frühen Tod des Vaters zieht Mutter Charlotte mit Frédéric Auguste und dem älteren Bruder Charles nach Paris. Sie ist eine unermüdliche Netzwerkerin und ermöglicht ihren Kindern eine gute Bildung. Zudem unterhält sie beste Beziehungen zu Pariser Künstlerkreisen. Frédéric Auguste erhält Mal- und Zeichenunterricht und entdeckt früh seine Liebe zur Bildhauerei. Bartholdi verehrt die Kunstfertigkeit antiker, griechischer und römischer Skulpturen, bei denen oft weibliche Figuren Ideale wie Wahrheit, Weisheit und Freiheit verkörpern. Und er denkt nicht nur groß, sondern monumental. Seine Werke sollen an öffentlichen Plätzen mit gebührendem Abstand zu anderen Gebäuden ihre Wirkung aufs Publikum entfalten können, sollen die Massen in Ehrfurcht versetzen und sie für die Ideale der Aufklärung gewinnen. Ideale, die nicht nur in Bartholdys Umfeld die französische Gesellschaft reformieren. Wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Technologien und der Glaube an den Fortschritt der Zivilisation verändern das Menschenbild. Ein Projekt fasziniert Bartholdy im Besonderen: der Suezkanal. Ein Mammutwerk an Ingenieurskunst, das das Mittelmeer mit dem Roten Meer und dem Indischen Ozean verbindet und den globalen Schiffsverkehr revolutionieren wird. 1855 reist Bartholdy zum ersten Mal nach Ägypten, fertigt hunderte von Skizzen und Zeichnungen im Land an und besucht mit den Pyramiden das letzte verbliebene der 7 Weltwunder der Antike. Doch ein anderes Weltwunder regt seine Kreativität an: der Koloss von Rhodos. Die, so wird von der Geschichtsforschung vermutet, über 30 Meter hohe monumentale Bronzestatue stand am Hafeneingang von Rhodos, bis sie um 226 vor Christus nach einem Erdbeben einstürzte. Bartholdy plant einen neuen, weiblichen Koloss, eine monumentale Statue am Eingang des Suezkanals. Blickfang und Leuchtturm zugleich. Auf einem gewaltigen Sockel steht die Figur einer Ägypterin, in der erhobenen Hand eine Fackel. Arbeitstitel: Fortschritt oder Ägypten, die das Licht nach Asien bringt. Bartholdy zeigt seine Pläne dem Vizekönig von Ägypten, dem sogenannten Khediven, der die Entwurfsskizzen und Tonmodelle begutachtet, aber letztlich ablehnt. Der Bildhauer ist zunächst tief enttäuscht, doch bald wird er seine Pläne wieder aus der Schublade holen und sie leicht modifiziert erneut vorlegen, als ersten Entwurf für die Freiheitsstatue. Im Sommer 1865 treffen sich französische Intellektuelle zu einer Dinnerparty vor den Toren von Paris, bei Versailles. Frankreich wird mit eiserner Hand regiert. Napoleon III. Hat als Diktator die Macht an sich gerissen. Die Teilnehmer der Dinnerparty sind politische Reformer, Liberale und Demokraten. In Widerstand zu Napoleons repressiver Regierung. Der Gastgeber der Party? Édouard-René Lefebvre de Laboulaye, Juraprofessor und ein großer Verehrer der Vereinigten Staaten. In der jungen Nation sieht er ein weltweites Vorbild für Freiheit und Selbstverwaltung. Laboulaye hat im Laufe der Zeit eine beträchtliche Gefolgschaft angesammelt, die die französisch-amerikanische Zusammenarbeit vertiefen will. Das Ende des amerikanischen Bürgerkriegs und damit auch das Ende der Sklaverei verstärkt bei vielen Anwesenden die Ansicht, dass die USA ein wichtiger Verbündeter im Kampf für weltweite Freiheit werden würden. So erzählt Laboulaye auf der Dinnerparty von der Idee eines Geschenks für den 1876 bevorstehenden 100. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Einer von seinen Gästen hat sofort eine Vision vor Augen: Frédéric Auguste Bartholdy. Der Bildhauer schlägt noch an diesem Abend seinem Gastgeber etwas Monumentales vor. Eine Statue, die die französisch-amerikanische Freundschaft für immer festigen soll. Die Ägypterin vom Suezkanal wird neu geboren, als Lady Liberty. Freiheit ist ein wiederkehrender Bestandteil in Bartholdys Arbeit, etwa in der Reiterstatue von Vercingetorix. Hier würdigt er den legendären Anführer, der die gallischen Völkerschaften vereinigte, um ihre Freiheit gegen Cäsar und die römische Besatzung zu verteidigen. Bartholdy zieht sogar selbst in den Krieg für seine Heimat, das bedrohte Elsass. Als 1870 der preußisch-französische Krieg ausbricht, geht er zurück nach Colmar und erhält dort den Auftrag, einen Trupp an Nationalgardisten zusammenzustellen. Doch dem Ansturm der preußischen Soldaten halten Bartholdy und seine Männer nicht stand. Bald wird das Elsass besetzt. Nach der französischen Kapitulation im Januar 1871 ist Bartholdy am Boden zerstört. Sein Frankreich, die einst so stolze Nation, gleicht nur noch einem Schatten ihrer selbst. So richtet Bartholdy all seine Hoffnung auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Unterstützt von seinem Freund und Förderer Laboulaye schreibt er:
Ich werde für die Freiheit kämpfen. Ich werde an die freien Völker appellieren. Ich will versuchen, die Republik dort zu glorifizieren, bis ich eines Tages sie bei uns wieder vorfinde.
So überquert Frédéric Auguste Bartholdi zum ersten Mal in seinem Leben den Atlantik. Im Juni 1871 läuft sein Schiff in den Hafen von New York ein. Und er ist sich sicher, in dieser Metropole und nirgends anders wird seine Statue eine Heimat finden. Nur wo? Bartholdi lässt sich den Central Park zeigen, dessen Grünanlagen und künstliche Seen gerade von den Landschaftsarchitekten angelegt werden. Bereits in der Bauphase ein Publikumsmagnet. Aber hier, mitten im Park, die Statue? Der Schatten, der auf die umliegenden Häuser fallen würde, wäre enorm. Am nächsten Tag nimmt Bartholdi ein Segelboot, das ihn zu einer der kleinen Inseln vor der Südspitze von Manhattan bringt. Bedloe's Island, benannt nach einem Holländer, der die Insel im Jahr 1667 gekauft hatte. Später gelangte sie in den Besitz der US-Regierung, die dort eine sternförmige Kaserne errichtete. Viele Jahre bei den New Yorkern berüchtigt als Hinrichtungsstätte. Kein Einheimischer hätte an die verrufene Insel im Hafen gedacht, aber für Bartholdi ist es der perfekte Flecken Erde. Von einem diensthabenden Colonel lässt er sich die Anlage zeigen, wie Elizabeth Mitchell in Bartholdis Tagebüchern las.
Was sich wohl der Colonel gedacht haben mag, als dieser Franzose auftauchte und von seinen Plänen für eine riesige weibliche Statue mit einer Fackel in der Hand erzählte, an dem Ort, an dem er Tag für Tag seinen Dienst absolvierte. Es ist schon erstaunlich, dass Bartholdi den Festungsbau sich als Grundlage für die Statue vorstellen konnte. Zu unserem Glück.
Doch auf das Hoch folgen viele Tiefs. Bartholdi versucht, die New Yorker für seine Pläne zu begeistern, geht in Kunstvereine und Salons, präsentiert seine Skizzen und Tonmodelle. Die Reaktion bleibt aber kühl, das Interesse gering, die finanzielle Unterstützung minimal. Und Bartholdi? Der gibt nicht auf. Im Gegenteil, er greift tief in die psychologische Trickkiste. In den USA und in Frankreich.
Es war furchtbar für ihn in den Staaten. Trotzdem ist er nach Frankreich zurück und erzählt allen, es war großartig. Alle lieben die Statue. Wir müssen nur hier das Geld dafür auftreiben. Laboulaye ist begeistert und sagt, du hast es wirklich geschafft. Also organisiert er Spendengalas und andere Aufrufe für den Bau. Und so stemmt er die Finanzierung der Statue. Die Vereinigten Staaten hingegen müssen den Sockel finanzieren. Aber als sich dann herausstellt, dass in Amerika kaum Geld dafür gesammelt wurde, dreht Bartholdi den Spieß um. Er schwärmt in den USA von der Begeisterung der Franzosen und all den Spendengeldern. So spielt er alle Seiten gegeneinander aus und kommt zum Ziel.
In seinen Pariser Ateliers macht sich Bartholdi an die Arbeit, die letztlich 10 Jahre dauern soll. Stück für Stück werden die Kupferplatten in Form gehämmert. Eine Pionierarbeit, die alle Beteiligten vor massive Herausforderungen stellt. Denn die äußere Kupferhülle benötigt als innere Stütze ein Stahlgerüst. Es muss sowohl den senkrecht wirkenden Kräften der Schwerkraft widerstehen, als auch dem seitlichen, oft heftig wehenden Wind im New Yorker Hafen. Bartholdi findet für die Aufgabe den wohl innovativsten Ingenieur seiner Zeit, Gustave Eiffel.
Die Stützkonstruktion ist eine technische Meisterleistung. Und Eiffel selbst war auch sehr stolz auf das Endprodukt. Er fand das Innere der Statue übrigens viel schöner als ihr Äußeres. Und nur 3 Jahre, nachdem Bartholdi mit der Freiheitsstatue das höchste Bauwerk der Welt präsentiert hat, übertrumpfte ihn Eiffel selbst mit dem Eiffelturm, der ein paar Meter höher ist. So konnte er Bartholdi entthronen.
Zum ersten Mal wird die Statue in Paris 1883 aufgebaut. 46 Meter wächst sie dort in die Höhe und lockt jede Menge Publikum an. Bartholdi verkauft Eintrittstickets für den Aufstieg hoch unter die Krone in den 8 Meter großen Kopf. beeindruckt mit Geschichten über die 5 Meter große Hand und die über 7,60 Meter langen Sandalen, Schuhgröße 1200. Auch Star-Autor Victor Hugo besucht die überdimensionale Dame und lässt sich zu den Worten hinreißen.
Das ist der Freiheitsengel. Das ist der Aufklärungsriese.
Was Bartholdi sofort in seine Werbekampagne einbaut. Sorgen bereiten ihm aber die Amerikaner. Die Spendenaktion zum Bau des steinernen Sockels stockt. Es fehlen 100.000 Dollar. Die High Society von New York, all die reichen Unternehmer und ihre Familien, geben kaum etwas. Retter in der Not wird der New Yorker Zeitungsverleger Joseph Pulitzer, der sich bei einer Paris-Reise von der symbolischen Wucht der Statue begeistern lässt. Seine Zeitung, The World, dümpelt er erfolglos vor sich hin. Doch die Kampagne, die er zur Rettung der Statue ersinnt, hat politischen Sprengstoff in sich. Pulitzer attackiert den Geldadel permanent. Elizabeth Mitchell.
Die Kampagne setzt auf den Slogan, die Reichen hassen die Freiheit. Wir dagegen, das arbeitende Volk der Vereinigten Staaten, müssen zeigen, wie wichtig sie uns ist. Und Pulitzer betont, alle, die auch nur einen Penny spenden, sehen ihren Namen in der Zeitung gedruckt. Ein genialer Schachzug, denn die Zeitungen finden bei den Spendenden reißenden Absatz. Die Kampagne bringt so das nötige Geld zusammen und der Sockel kann gebaut werden. Und Bartholdi ist begeistert.
So kann Lady Liberty in 220 Kisten verpackt den Atlantik überqueren und findet ihr endgültiges Zuhause im Hafen von New York auf Bedloe's Island. Nun umbenannt in Liberty Island. Am 28. Oktober 1886 wird die Freiheitsstatue feierlich enthüllt. Viele New Yorker strömen zum Hafen, um der Zeremonie beizuwohnen. Die Massen schwenken kleine amerikanische und französische Fahnen. Dazu Kanonenschüsse und Trommelwirbel. Bartholdi hat die Ehre, den mit einer französischen Fahne verdeckten Kopf der Statue zu enthüllen. US-Präsident Grover Cleveland ist persönlich anwesend und weiht die Statue mit den Worten ein.
Wir werden nie vergessen, dass die Freiheit hier in Amerika ihr Zuhause gefunden hat. Ihr Licht soll die Dunkelheit der Ignoranz durchdringen und gegen die Unterdrückung der Menschen aufbegehren, so lange, bis die Freiheit die Welt erleuchtet.
Eine Armada an Schiffen salutiert. Unruhe ins Geschehen bringt nur ein kleines Boot, das Frauenrechtlerinnen gemietet haben, die Suffragetten. Runde umkreist das Boot Liberty Island, während die Frauen mit einem Megafon den Ehrengästen auf der Insel kritische Worte entgegenschleudern. Sie fordern die Gleichbehandlung von Frauen und echauffieren sich darüber, dass unter den fast 600 Ehrengästen sich nur 2 Frauen befinden. Dabei hat das frisch enthüllte Symbol der Freiheit ein entschieden weibliches Antlitz. Wem aber sieht das Gesicht der Freiheitsstatue ähnlich? In vielen Artikeln und Büchern über Lady Liberty ist zu lesen, Bartholdi hätte darin seine über alles geliebte Mutter verewigt. Elizabeth Mitchell ist anderer Meinung.
Ich habe bei den Recherchen all die Entwürfe und Modelle verglichen und keines der Gesichter ähnelt dem der Mutter. Dabei war Bartholdi eigentlich sehr talentiert darin, Gesichter zu porträtieren. Dann stieß ich auf ein Foto von Bartholdis Bruder Charles und das sah der Statue zum Verwechseln ähnlich, was ich interessant finde. Denn sein Bruder hatte mit Anfällen zu kämpfen und einen völligen Nervenzusammenbruch. Frédéric Auguste musste seinen Bruder in ein Sanatorium einweisen. Dort hat er ihn einmal die Woche besucht und saß stundenlang an seiner Seite. Charles hat ins Leere gestarrt und geschwiegen, aber Bartholdi hat ihn gezeichnet, immer wieder. Und so ergibt es einen Sinn, dass er ihn in seinem wichtigsten Werk, dieser kolossalen Statue, verewigt, den Bruder, den er an den Nebel des Wahnsinns verloren hat. Interessant ist auch, dass das Gesicht besorgt dreinblickt, was sinnvoll ist, denn die Freiheit zu tragen ist eine große Bürde. Man muss ständig um sie kämpfen. Freiheit behält man nicht für immer, sondern man muss sie permanent pflegen.
Zeitungsberichte in den USA sind voll des Lobes für die Wirkung der Statue und das Genie ihres Schöpfers. Doch Bartholdis Ruhm und sein Bekanntheitsgrad verblassen schnell. Er kehrt zurück nach Frankreich, wo er wieder bescheidenere Denkmäler kreiert, ehe er 1904 stirbt. Bald spricht keiner mehr, wie noch kurz nach der Einweihung, von der Bartholdi-Statue. Dafür spricht alle Welt von der Freiheitsstatue, die so vieles wird. Touristenmagnet, Werbeikone und vor allem Symbol der Hoffnung. Ein Symbol, das durch die New Yorker Dichterin Emma Lazarus eine poetische Stimme bekommt. Die Tochter sephardischer Juden besucht Armenhäuser, kämpft für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Einwanderern und wird zur Fürsprecherin für deren Belange. 1883 verfasst sie das Sonett »The New Colossus«, »Der neue Koloss«. Das Sonett wird später auf einer Bronzetafel am Sockel der Freiheitsstatue verewigt und seit Generationen immer wieder zitiert. Denn in nur wenigen Strophen verpackt Emma Lazarus die inspirierende Kraft des Monuments. Die Sehnsucht nach Freiheit, Würde und Individualität verwandelt sie in pure Poesie.
Hier, seeumspült, am Torweg der sinkenden Sonne, soll eine milde Frau mit einer Fackel stehen. Ihr Name lautet Mutter der Verbannten. Ihr alten Länder, behaltet euren Reichtum. Gebt mir die Müden, die Armen, die Bedrängten, die sich danach sehnen, frei zu atmen. Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen. Hoch halt ich mein Licht am goldenen Tor.
Die Freiheitsstatue, ein symbolträchtiges Geschenk. Wem diese Radio-Wissen-Folge von Florian Kummert gefallen hat, wir hätten da noch eine über den Gründer des modernen New York, Robert Moses, und auch eine Folge über den Bau der Brooklyn Bridge. Und zur Geschichte der USA ganz allgemein, da gibt's viel in dem Radio-Wissen-Podcast History, alles Geschichte, in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und noch mehr Hörtipps gibt's wie immer in den Shownotes.
Ich weiß nicht, wer uns alle durch die Geschichte schmettert und uns an den blödesten Orten aufkommen lässt.
Das fragt sich die Erzählerin im Roman Nochmal von vorne von Dana von Suffrin.
Mein Vater fand, dass man das tun muss, was das Leben einem eben aufgibt.
Familie ist für die Tochter eines jüdischen Vaters und einer bayerischen Mutter der Ausgangspunkt für vieles, für die eigene Lebensgeschichte und die Weltgeschichte. Doch was hält eine Familie zusammen, in der es nur Fliehkräfte zu geben scheint?
Schließlich sind wir ja damit beschäftigt, einander ein Bein zu stellen, beleidigt zu sein oder Migräneanfälle zu haben.
Nochmal von vorne von Dana von Suffrin, ein Roman über modernes jüdisches Leben zwischen München und Tel Aviv, gelesen von Xenia Thieling in der ARD-Audiothek.